Herzlich willkommen zum Frauengeflüster-Podcast.
Ich bin Sina.
Und ich bin Mandy. Wir sind Heilpraktikerinnen und Gründerinnen von Frauengeflüster.
Auf unserem Blog und in diesem Podcast möchten wir unser Wissen rund um unsere Herzensthemen Naturheilkunde und Frauengesundheit mit dir teilen, damit du noch heute in ein bewusstes und selbstbestimmteres Leben starten kannst.
Wir freuen uns, dass du dabei bist und wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir wieder einen Gast bei uns, und zwar die Stefanie Meurer. Die Stefanie ist auch Heilpraktikerin, spezialisiert unter anderem auf die Pflanzenheilkunde, die Phytotherapie, und möchte uns heute darüber ein bisschen was erzählen. Sina ist auch dabei, dich begrüße ich erstmal. Hallo Sina.
Hallöchen.
Genau, wunderbar, da sind wir nämlich heute zu dritt. Und Stefanie, hallo Steffi.
Hallo die Damen und hallo da draußen an die Zuhörer.
Schön, dass du da bist. Wir freuen uns total, eine echte Expertin wie dich dabei zu haben. Steffi, möchtest du dich mal kurz vorstellen, erzählen, was du so machst, wo man dich findet?
Gerne. Also mein Name wurde ja schon genannt. Steffi höre ich allerdings lieber, weil Stefanie hat meine Mama immer nur gesagt, wenn ich was angestellt habe. Ich bin Heilpraktikerin seit 2005. Und habe eine kleine Praxis im Bayerischen Wald und arbeite auch für einen Hersteller von spagyrischen Arzneimitteln. Da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen was darüber erzählen, was das ist. Und mache auch an der Isolde Richter Heilpraktikerschule den Heilpflanzenkurs. Also der größte Part dieses Kurses, den bestreite ich.
Den hat Sina auch gemacht, oder Sina?
Genau, ja. Den habe ich 2018, glaube ich, angefangen, bis letztes Jahr im Mai oder sowas ging es, glaube ich. Genau.
Cool, und lebst noch.
Genau.
Sehr gut.
Und wir beide haben auch die Ausleitung und Entgiftung und Darmsanierung, den Kurs bei dir belegt, den du zusammen mit der Silke machst.
Genau. Also das kann man auch sehr gut mit Heilpflanzen begleiten.
Genau. Ja, ich glaube, wir starten einfach mal ins Thema, und zwar ganz allgemein. Was ist eigentlich Phytotherapie?
Ja, Phytotherapie ist eigentlich die Pflanzenheilkunde. Alles, was man aus Pflanzen hernehmen kann, zubereiten kann, um Erkrankungen zu heilen. Und es geht da auch unter anderem ganz oft um Pflanzeninhaltsstoffe. Das ist die Phytotherapie, etwas enger gefasst. Für mich ist aber der Umgang mit Heilpflanzen weitaus mehr, als es die normale, in Anführungsstrichen, oder die allgemeine Phytotherapie hat, weil eine Pflanze eigentlich so viel mehr zu bieten hat. Und diese Sichtweise auf die Pflanzen, die hat sich auch im Laufe meiner Arbeit mit Heilpflanzen extrem geändert. Und das war eigentlich auch so ein ganz schöner Prozess. Ich habe damals nach der Prüfung angefangen, verschiedene Ausbildungen zu machen, als allererstes Homöopathie. Und das hat mir leider recht wenig gesagt gehabt. Und habe dann aber über meine Arbeit für einen homöopathischen Hersteller die Spagyrik kennengelernt, weil der auch Spagyrik hergestellt hat. Und diese Sichtweise auf die Pflanzen und später dann auch, nachdem ich weiter in die Materie eingestiegen bin, die Sichtweise auf die Welt, das hat mich einfach beeindruckt, und das beeinflusst mein Denken und mein Leben heute noch.
Super. Und wo wird das so angewendet? Also was hast du zum Beispiel auch für Schwerpunkte in der Praxis? Was behandelst du in der Praxis? Welche Patientengruppen?
Also prinzipiell kommen ja immer von allen Sorten Patienten mit allen möglichen Erkrankungen. Mein Praxisschwerpunkt ist aber die Frauenheilkunde und der Bewegungsapparat. Und jetzt seit 3 Jahren auch die Traumatherapie. Weil wir haben ja als Heilpraktiker auch immer den Anspruch, ganzheitlich zu behandeln. Und da gehören eben Körper, Geist und Seele dazu. Und genau diese Teile im menschlichen Organismus oder im menschlichen Leben kann man eben auch mit Heilpflanzen sehr gut abdecken zum Behandeln.
Spannend, ja. Total. Und Phytotherapie, Pflanzenheilkunde ist ja schon ewig alt. Also selbst die Menschen in der Steinzeit, würde ich sagen, haben ja schon irgendwie versucht, sich mit Pflanzen zu helfen, wenn sie Beschwerden hatten. Wie ist denn so die Geschichte der Pflanzenheilkunde? Kannst du da mal was drüber erzählen? Gerade vielleicht auch in Bezug auf die Frauenheilkunde, weil das ja auch unser Thema ist, unsere Zielgruppe ist.
Ja, das ist eigentlich auch ganz spannend, was die Frauen mit den Pflanzen zu tun haben. Also die Geschichte der Pflanzenheilkunde beginnt praktisch mit der Geschichte der Menschheit. Menschen, Pflanzen und Tiere, die lebten schon immer in einer Symbiose. Das fängt mit der Atemluft an, ja, dass wir ausatmen und Pflanzen atmen das ein, reinigen das wieder und geben uns wieder die Luft ab, die wir brauchen, und hört mit der Nahrungskette auf, was wer isst. Ne? Wir Tiere ernähren sich von Pflanzen. Wir haben uns am Anfang, als wir frisch aus dem Wasser gekrabbelt waren, auch überwiegend von Beeren, Sprossen, Wurzeln und Früchte der Pflanzen ernährt. Da wurde der größte Teil des Nahrungsbedarfs von gedeckt. Es war schwierig, in Steinzeit- oder Urzeitzeiten ein Tier zu erlegen, und deshalb gab es eher selten Fleischmahlzeiten. Und eben für das Besorgen dieser essbaren Pflanzen, da waren damals schon die Frauen zuständig in der Gruppe. Männer gingen jagen und Frauen sammelten für den täglichen Bedarf das Essen. Und damals gab es natürlich auch schon giftige Pflanzen, nicht nur nahrhafte Pflanzen. Und die hat man eben ausgewählt über die Intuition und über den Spürsinn. Und das gab man unter den Frauen in der Gruppe immer weiter. Und deshalb haben wir auch in den frühen Zeiten ganz oft Göttinnen unter den anzubetenden Göttern, weil die einfach für den Fortbestand der Gruppe sehr, sehr wichtig waren. Und erstaunlicherweise, wenn man so die ältesten Überlieferungen, die man lesen kann aus der Geschichte, über die Pflanzen sieht, dann haben die immer ähnliche Wirkungen, wie wir heute mit unserer Wissenschaft die Pflanzen ausforschen können. Was sie für Inhaltsstoffe haben, was macht der Inhaltsstoff? Das wusste man damals auch schon, wofür man das alles hernehmen kann. Man hat es nur nicht beschreiben können oder sagen können, was da genau drin ist. Hm. Und was eben auch noch spannend ist an der Geschichte der Pflanzenheilkunde, je mehr die Menschen sesshaft wurden, also aus früher zog man ja als Nomade durch die Gegend und hat sich dann seine Sachen gesammelt, und wenn alles abgegrast war, ist man weitergezogen, dann hat man irgendwann angefangen, sesshaft zu werden. Und dann hat man seine Pflanzen eben angefangen anzubauen. Und je sesshafter der Mensch wurde, umso weniger hat man auf seine Intuition vertraut. Und man hat sich eine Zeit lang über Trancezustände oder über Traumreisen den Pflanzenwesen angenähert. Und noch in späterer Zeit wurde es dann die Überlieferung und heute eben die Wissenschaft, wozu man alles so hernehmen kann.
Ja, ganz spannend finde ich ja auch, was im Prinzip viele auch sich keine Gedanken drüber machen oder so, dass selbst die Schulmedizin, also die schulmedizinischen Medikamente, ja ursprünglich ganz früher aus Pflanzen entwickelt wurden, die meisten. Ne? Also wenn wir an Penicillin denken oder gewisse Herzmedikamente und so weiter, das hat sich ja auch aus Pflanzen entwickelt. Ne?
Ja, genau. Oder Aspirin, Mittel, das normalerweise viele zu Hause haben, ne? Aus der eigentlich aus der Filipendula, aus dem Mädesüß. Ne? Das hat nämlich auch ganz viel den Acetylsalicylsäure-Derivat-Wirkstoff. Ne? Und da hat man erst einmal gesehen, die Pflanze bewirkt das, dann hat man sie aufgeschlüsselt und dann hat man den Wirkstoff entnommen, isoliert und als Medikament hergestellt. Ganz oft hat es aber auch nicht funktioniert, eine wirksame Pflanze so aufzuschlüsseln, dass man einen bestimmten Wirkstoff entnehmen kann und dass der dann wirksam ist. Ganz oft braucht es auch heute noch die gesamte Pflanze, weil mit den Sekundärstoffen und den ganzen Stoffen, die in einer Pflanze enthalten sind, erst dann kann manche Pflanze ihre volle Wirkung entfalten. Und das ist auch sehr spannend mit anzugucken.
Total. Und also die Phytotherapie kann man ja irgendwie, oder wie wählst du die Pflanzen aus? Also da gibt es ja natürlich verschiedene Gesichtspunkte, zum Beispiel eben nach Inhaltsstoffen. Dann gibt es ja zum Beispiel auch die Signaturenlehre, Erfahrungsheilkunde, dass es dann eben niedergeschrieben wurde, was die Leute für Erfahrungen damit gemacht haben. Ist das die Inhaltsstoffe, das ist ja rein wissenschaftlich dann im Prinzip. Ne? Also dann wird geguckt, was sind für Inhaltsstoffe drin, was bewegen die im Körper und wie kann man die dann eben zur Heilung von gewissen Krankheiten oder Behandlung von gewissen Krankheiten einsetzen. Was ist da, also wie evidenzbasiert ist die Phytotherapie, wie viel Erfahrungserkunde steckt da drin, wie würdest du das so erzählen, einschätzen?
Ja, da gibt's verschiedene, ja, wie soll ich es denn, Stufen würde ich es mal nennen, ja. Es gibt zum einen, wenn wir streng wissenschaftlich bleiben wollen, gibt es eben die Monographien der Kommission E. Und dann nehmen wir uns jetzt mal einfach ein Beispiel, den Frauenmantel. Ne? Ein Kraut, das in der Frauenheilkunde ja sehr oft verwendet wird. Und vom Arzneimittelbild der Arzneimittelkommission hat der Frauenmantel als Indikation leichte Durchfälle. Fertig. Punkt. Wenn wir aber den Frauenmantel aus der Erfahrungsheilkunde gucken, was wird überliefert über den Frauenmantel, dann finden wir ganz viele Indikationen, die es eben in dieser Monographie nicht gibt. Wir finden ganz viele Frauengeschichten bei Menstruationsstörungen, bei Entzündungen der weiblichen Geschlechtsorgane und so weiter und so fort. Das ist alles dann in diesen Erfahrungen, die man über Tausende von Jahren mit den Pflanzen gemacht hat, beschrieben. Und dann gibt es natürlich auch noch die Signatur. Wenn ich jetzt den Frauenmantel angucke, dann hat er eine Signatur von der Venus. Also es gibt Planetenprinzipien, die man an Pflanzen anhand ihres Aussehens erkennen kann. Und da ist das Venusprinzip eines für die weiblichen Tugenden, wie zum Beispiel loslassen können, Hingabe und Liebe. Und es hat eine Mondsignatur. Und der Mond steht einfach in der alten Heilkunde dafür, das Mondprinzip, für die weiblichen Geschlechtsorgane oder für das Gehirn. Und der Frauenmantel hat eben beides, das ist diese körperliche Signatur und diese emotionale weibliche Signatur. Und deshalb wird auch mit dem Frauenmantel so viel behandelt. Und was wir gesehen haben, er hilft ja auch in dem Sinne und nicht nur bei leichtem Durchfall.
Genau, ja. Also kann man sich dem so auf ganz unterschiedliche Weise irgendwie nähern. Und ja, viele Sachen sind tatsächlich auch ganz gut wissenschaftlich erforscht in der Pflanzenheilkunde, oder?
Ja, natürlich. Also es gibt natürlich auch Pflanzen, die man erst durch die Wissenschaft entdeckt hat, dass man die eigentlich auch ganz gut nutzen kann. Die gibt es natürlich auch. Also es ist immer wichtig, einen kompletten Blick oder Rundumblick zu wagen und sich nicht nur auf eine Schiene zu begrenzen.
Okay, ja.
Und das ist das Tolle an der Pflanzenheilkunde. Ich habe so viele Möglichkeiten, wie ich an eine Sache herangehen kann. Weil wir sind ja als Menschen sehr unterschiedlich in unserer Denkweise. Als bestes Beispiel meine damalige Ausbildung in der Homöopathie. Die hat mir nicht viel gebracht. Ich habe das nicht verstanden. Habe erst über die Spagyrik im Nachhinein die Homöopathie verstanden, weil über die Spagyrik eine andere Sichtweise möglich war.
Ja, genau. Es fallen ja ganz verschiedene Sachen so unter der Phytotherapie, was du auch eben schon gesagt hattest. Also Spagyrik, Gemmotherapie kennen wir, die klassische Pflanzenheilkunde, Homöopathie ist ja in gewisser Maßen dann auch aus Pflanzen. Ja, möchtest du uns mal irgendwie die Unterschiede erklären? Was ist jetzt eigentlich zum Beispiel der Unterschied zwischen ich weiß, da könnte man jetzt einen ganzen Podcast drüber machen, aber grob, was ist der Unterschied so zwischen zum Beispiel Homöopathie und klassischer Pflanzenheilkunde?
Also ich fange erst nochmal an damit, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten, sich ein Kraut einzuverleiben? Ja? Also wir können es zerkleinern, auf gut Deutsch gesagt, entweder wir hacken es klein und kauen es und essen es. Dann kann man es mit heißem Wasser übergießen oder mit kaltem Wasser. Dann haben wir einen wässrigen Auszug oder auch Tee. Dann kann man natürlich auch noch mit Alkohol oder mit Glycerol die Pflanzenteile ausziehen. Und es ist ein Unterschied, es gibt ja viele Stoffe, die sind rein wasserlöslich. Es gibt Stoffe, die kann ich nur mit Alkohol auslösen. Und es gibt Stoffe, die kriege ich einfach nur mit Glycerol hinübergerettet in den Auszug, weil es alles andere, wie zum Beispiel Alkohol, würde es zerstören. Und deshalb gibt es diese verschiedenen Auszugsformen. Das sind die Auszüge, die man also auch gut und gerne mal für den Privatgebrauch, also wird dann meistens der Tee genommen oder das Zerkleinern der Pflanze zum Essen. Und im therapeutischen Gebrauch modifiziert man praktisch die Pflanze. Das ist auch so, dass der Sinn, der Hintergrund der Spagyrik, man macht aus einer Pflanze in der Lebensform, wie sie auf der Wiese wächst, ein Heilmittel. Ja, wenn eine Pflanze auf der Wiese steht, dann ist sie vielleicht giftig oder sie schmeckt ganz schrecklich, damit sie nicht gefressen wird. Das ist ein Fraßschutz. Als Heilmittel braucht sie das nicht. Und deshalb gibt es die Arzneimittelzubereitung in der Naturheilkunde. Und das macht man zum Beispiel über Homöopathie. In der Homöopathie verdünne ich eine Pflanze so weit, dass sie nicht mehr giftig ist. Ich kann also zum Beispiel den Eisenhut als giftigste Pflanze Europas so weit verdünnen, dass ich die energetische Wirkung nehmen kann, aber keine giftige Wirkung mehr habe.
Mhm. Okay.
In der Spagyrik funktioniert das ähnlich. Das hat eine andere Herstellungsart, wird ein bisschen anders hergestellt als Homöopathie. In der Homöopathie habe ich ab einer bestimmten Potenz nichts Stoffliches mehr drin. Da ist reine energetische Information, mit der ich arbeite. In der Spagyrik habe ich eben noch leicht stofflich was drin, wie zum Beispiel ätherische Öle oder bestimmte Mineralien. Bestimmte Sachen aber auch nur noch energetisch. Und was dann arzneimitteltechnisch dann noch von der Wissenschaft her gemacht wird, das sind dann die isolierten Inhaltsstoffe der verschiedenen Pflanzen, die es dann in Tabletten oder in Pulverform gibt. Und alles, was irgendwie als Arzneimittel modifiziert ist, Homöopathie, Spagyrik oder Tablettenpulver, das ist auch mit Vorsicht zu genießen, denn das sind wirklich sehr potente Sachen, die im Organismus eines Menschen auch was auslösen können.
Ja, ja,
auch das Tee ist, im Übermaß getrunken würde das dazu führen. Ja?
Genau, ja, da muss man echt aufpassen, weil man ja schnell irgendwie denkt, ach, das ist ja homöopathisch, dann nehme ich das jetzt einfach mal oder so.
Ja, es ist homöopathisch oder pflanzlich, es kann nicht viel passieren, das stimmt so leider nicht.
Genau. Okay, möchtest du vielleicht noch mal einmal genauer erklären, was die Spagyrik ist? Weil das ist ja so deine Methode, dafür schlägt ja dein Herz und damit arbeitest du ja ganz viel. Noch mal ein bisschen genauer erklären, wie der Herstellungsprozess ist.
Ja, der ist sehr aufwendig. Und die Spagyrik, erst einmal zum Entstehen der Spagyrik, die fußt auf der Alchemie. Und jetzt denken bestimmt viele, ach Gott, Alchemie, das war doch das, wo die Scharlatane irgendwie versprochen haben, sie machen Blei zu Gold. Das gab es in der Alchemie. Und deshalb hat man später, also der gute Paracelsus war das wohl, hat den Teil der Alchemie, der zur Heilpflanzenherstellung diente, in Spagyrik umgetauft. Und Spagyrik geflustert heißt einfach Spau von trennen und Agero von wieder zusammenführen. Und das beschreibt im Großen und Ganzen, was bei der Herstellung von spagyrischen Mitteln passiert. Man zerteilt die Pflanze in verschiedene Bestandteile und setzt sie später nach einem Bearbeitungsprozess, wo die schädlichen Sachen eliminiert werden, zusammen und man hat dann praktisch ein transformiertes Heilmittel. So sagt es die Spagyrik. Das sagt uns dann zweierlei. Das eine, die Spagyrik ist uralt, da sie von der Alchemie her schon seit Tausenden von Jahren praktiziert wird hier in Europa. Und das ist praktisch die traditionelle europäische Medizin, die wir mit der Spagyrik haben. Mhm. Und das andere sagt uns, dass wir ein gutes Heilmittel, eine gute Essenz aus einer Pflanze herausgewonnen haben. Also eine Pflanze in der Spagyrik wird zum Gären angesetzt. Wenn sie fertig gegärt hat, das ist der Tod der Pflanze in der Lebensform, wie sie auf der Wiese gestanden ist, dann wird der Flüssige von dem festen Bestandteil getrennt. Der feste Bestandteil wird eingedampft und dann zu einer schwarzen Asche verbrannt und dann in einem Muffelofen mit ganz hoher Temperatur zu einer weißen Asche. Weiße Asche heißt, alle organischen Verbindungen werden aufgelöst. Wir haben dann ein Salz. Und Salze können dann später wieder in der Flüssigkeit aufgelöst werden. die flüssigen Bestandteile, die man getrennt hat, die werden destilliert. Und dann am Schluss wird das Mineralsalz nochmal mit dem Destillat zusammengeführt und dann hat man praktisch die spagyrische Essenz.
Wow, das ist echt ein aufwendiger Herstellungsprozess, ne?
Genau. Es geht halt darum, die schädlichen Substanzen bei diesem Vorgang zu eliminieren und die nützlichen herauszuarbeiten. Das ist so der Anspruch der spagyrischen Herstellung.
Ja, wir arbeiten auch viel damit in der Praxis, weil das einfach sehr gut ist in der Anwendung, vor allem, weil man ja auch verschiedene spagyrische Mittel dann eben zusammenmischen kann zu Individualrezepturen. Man kann eben ganz individuell auf den Patienten eingehen und bei Bedarf kann man das sogar noch mit Tinkturen oder auch gemotherapeutischen Mitteln zusammenmischen, ne? Also Gemotherapie, vielleicht möchtest du da auch noch mal was zu sagen, was das ist?
Ja, also das benutze ich auch eigentlich immer zusammen mit einer spagyrischen Mischung in der Praxis. Ich habe früher ja reine spagyrische Mischungen verschrieben und habe dann eben auch die Gemotherapie kennengelernt. Die Gemotherapie, also ein Gemopräparat, wird rein aus Pflanzenknospen hergestellt. Pflanzenknospen und eigentlich auch aus Triebspitzen. Überall da, wo junges Gewebe ist, wo Gewebe ist, das im Wachsen ist. Und wenn man diese Knospen der Pflanzen mal untersucht, dann hat man in den Knospen Wirkstoffe, die in keinem anderen Teil und später in der erwachsenen Pflanze überhaupt nicht mehr vorkommen. Das sind die Stoffe, die einfach dazu gedacht sind, dass das Gewebe schnell wächst. Das ist das eine. Und das andere ist einfach, überall wo Gewebe schnell wächst, ist die Gefahr, dass Zellen entarten, auch sehr groß. Und deshalb hat eine Knospe auch so Phytohormone an Bord, die Zellen markieren, die zu entarten drohen. Die werden dann von der Pflanze nicht mehr weiter im Wachstum betrieben, sondern es werden nur die gesunden, kräftigen Zellen genommen. Und wenn ich einer Knospe, also diesem Kraftpaket, ne, da ist ja innerhalb von Stunden ist ja ein Baum grün im Frühjahr. Ne? Man sieht ja, wie schnell das geht und wie dynamisch dieser Wachstum ist. Und wenn ich diese Dynamik und diese Kraft aus den Knospen ausziehen kann und kann die in die Therapie für meine Patienten einbeziehen, dann ist das unbedingt ein Pluspunkt für die Therapie. Und was eben auch noch dazu kommt, ist einfach dieser Auszug, das ist ein Kaltauszug aus Pflanzenknospen, das ist rein stofflich. Da ist nichts Energetisches, in Anführungsstrichen. Also meine Denkweise ist ja da, wir nehmen immer etwas vom Wesen der Pflanze mit. Das ist ein stofflicher Auszug und wenn ich das mit einer spagyrischen Mischung, in der ich stoffliche und energetische Anteile habe, vermische oder das zusammengebe, dann habe ich praktisch alle Ebenen im Organismus meines Patienten angesprochen. Und da, wo es gebraucht wird, wird dann im besten Fall Heilung einsetzen.
Ja, total schlüssig irgendwie und macht echt Sinn, das irgendwie gemeinsam anzuwenden, finde ich. Also stoffliche Dinge und energetische Dinge. Möchtest du vielleicht nochmal sagen, also es gibt ja Tinkturen und Urtinkturen. Ne? Mit beiden arbeiten wir auch in der Praxis. Was ist da der Unterschied? Und also Tinktur hatten wir jetzt, glaube ich, das Wort noch gar nicht genutzt. Was kann man eine Tinktur, was ist eine Tinktur? Was ist die, wofür ist, steht die Bezeichnung?
Ja, das ist einfach ein alkoholischer Auszug, eine Tinktur. Und es gibt, also wenn man dann Urtinktur sagt, dann verstärkt man noch, dass da nichts anderes zugesetzt ist wie der Auszug, das Auszugsmittel und die Stofflichkeit der Pflanze. Es gibt natürlich auch Tinkturen, die sind verdünnt. Dann würde man dazu nicht mehr Urtinktur sagen. Aber Tinktur und Urtinktur wird ganz oft synonym benutzt. Na, es gibt natürlich immer eine Tinktur mehr, so heißt es bei verschiedenen Arzneimittelherstellern. Jetzt in der Homöopathie ist das der stoffliche Auszug und von der Urtinktur her wird dann weiter verschüttelt und verdünnt.
Okay, möchtest du uns vielleicht noch ein paar Frauenheilpflanzen sagen, was man so in der Frauenheilkunde oft anwendet? Frauenmantel hattest du schon genannt. Also das sind jetzt keine therapeutischen Indikationen, möchte ich dazu sagen. Also niemand soll jetzt aufgrund dieses Podcasts irgendwelche Pflanzen sich holen und dann auf eigene Faust ausprobieren. Dazu sollte man natürlich immer einen Arzt oder Heilpraktiker konsultieren, aber vielleicht so aus der Erfahrungsheilkunde einfach ein paar Pflanzen, die in der Frauenheilkunde oft angewandt werden.
Also aus der Erfahrungsheilkunde fällt mir natürlich ganz spontan die Weinraute ein. Und die hat man, also ich erzähle so von der Geschichte der Pflanze immer ganz gerne. Ne? Die hat man früher zum Beispiel auch dazu genutzt, so mittelaltermäßig, da haben die Frauen ja so 10 bis 12 Kinder gebären müssen. Die hat man auch dann irgendwann mal dazu genutzt, als abortive Wirkung. Na, die Weinraute hat zum Beispiel die Fähigkeit, dass sie abtreibend wirken kann. Mhm. Und wenn die Frauen damals keinen Bock hatten auf das 13., 14. Kind, dann haben sie eben Weinrautentee getrunken. Das ist jetzt eine negative Wirkung von einer Pflanze. Aber hätten wir jetzt zum Beispiel Frauen, bei denen es darauf ankommt, dass die Schleimhaut erst einmal gut ausgeleitet werden muss, damit man da nochmal neu aufbauen kann, vielleicht um im Kinderwunsch das Terrain zu bereinigen, dann würde man vorher mit solchen ausleitenden Pflanzen arbeiten. Mhm. Dann gäbe es noch die Pflanzen, die einfach den Bauchraum erwärmen, die zum Beispiel gut sind, dass der Blutfluss, die Zirkulation im kleinen Becken sehr gut funktioniert. Da könnte man zum Beispiel an alle Gewürze denken, wie Rosmarin oder Majoran. Und dann gäbe es noch Fruchtbarkeits- und Libido-steigernde Pflanzen. Da denke ich zum Beispiel an Beifuß oder an Schafgarbe. Und Liebstöckel als Gewürzpflanze auch eine gute Bauchpflanze und auch eben libido-steigernd. Und wenn es dann später schwierig wird mit den Hormonen, dann gibt es natürlich noch die hormonell wirkenden Pflanzen, wie zum Beispiel Traubensilberkerze oder der Mönchspfeffer. Mhm.
Ja, manchmal hört man es ja auch schon im Namen so eine Wirkung heraus, ne, wie beim Frauenmantel zum Beispiel oder auch beim Mönchspfeffer, den ja früher die Mönche auch benutzt haben, um die Libido in Schach zu halten, sage ich mal. Ne?
Ja, genau. Genau.
Finde ich auch manchmal ganz spannend, auf die Namen einfach zu achten.
Ja, wobei der Mönchspfeffer ja die Wirkung bei Mönchen hat, dass sie die Libido in Schach hält. Und bei Frauen soll er eigentlich das Ganze ein bisschen befördern. Nun hat der Mönchspfeffer aber manchmal auch bei Frauen diese Libido-senkende Wirkung.
Genau.
Und das ist natürlich im Kinderwunsch ein bisschen blöd. Und dann kommt wieder die Spagyrik oder die Homöopathie zum Tragen, weil in der Zubereitungsform hat man diese libido-senkende Wirkung noch nicht gefunden.
Ach super, schön. Ja, also wie man sieht, man kann, was du ja auch schon gesagt hast, man kann auch mit Heilpflanzen natürlich auch gegenteilige Wirkungen erzielen, was man eigentlich erwirken möchte, und man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein. Was würdest du denn sagen, was ist okay so als Laie, wenn man sich was Gutes tun möchte, wenn man irgendwie leichte Probleme hat, wo man sagt, ja gut, damit gehe ich jetzt nicht zum Arzt oder so. Was kann man für sich mal ausprobieren? Also Tees, ist das in Ordnung, mit Tees irgendwie zu experimentieren, oder würdest du bei jeglicher Heilpflanzeneinnahme sagen, müsste das vorher vom Heilpraktiker irgendwie abgesegnet sein oder so?
Nein, nein, das würde ich so nicht sagen. Nur wenn die Beschwerden eben andauern, schlimmer werden oder von Anfang an schon extrem schlimm sind, dann sollte jemand mit Fachverstand drauf gucken. Wenn ich zum Beginn der Periode ein bisschen Bauchschmerzen habe, dann kann ich natürlich versuchen, den Blutfluss anzuregen mit bluttreibenden Pflanzen, wie zum Beispiel Schafgarbe. Was bei der Schafgarbe sehr schön ist, die hat zum Beispiel als Inhaltsstoff auch noch das Kamazulenöl, das auch leicht krampflösend wirkt. Mhm. Und da kann man sehr gut mit einem Tee zum Hausgebrauch was tun. Nur halt, wie gesagt, wird es schlimmer, wird die Blutung extrem lange oder werden die Beschwerden nicht besser, dann ist angeraten, doch jemanden draufschauen zu lassen, der sich etwas besser damit therapeutisch auskennt.
Genau, ja, wunderbar. Okay, ja, Sina ist uns leider irgendwie abhandengekommen, die hat Internetprobleme, deswegen hat sie die ganze Zeit nichts gesagt. Sina, bist du jetzt vielleicht gerade wieder da?
Ja, ich bin immer mal wieder kurz da.
Okay.
Es hängt immer ein bisschen.
Okay, hast du irgendwie noch eine Frage an die Steffi?
Ich weiß leider nicht ganz genau, was ihr schon alles besprochen habt.
Okay.
Bisschen schwierig, weil ich nicht alles gehört habe. Ich glaube aber, ihr hattet auch nicht so ganz genau mal angesprochen, wo überall die Heilpflanzenkunde oder auch gerade die Spagyrik angewendet werden kann. Gibt es da Grenzen? Wo kann man sie gut verwenden? So.
Ja, also natürlich gibt es Grenzen, wie bei allem. Ja, also bei extrem schwierigen Erkrankungen wie Krebs und so weiter, da kann man höchstens noch unterstützen. Da kann man komplementär mit der Schulmedizin zusammenarbeiten. Ansonsten kann man natürlich immer begleitend, also man kann immer begleitend arbeiten, nur wenn es lebensbedrohlich wird, dann sollte man doch das Ganze abgeben. Die Grenze liegt immer in der Fähigkeit des Therapeuten.
Ja, gut, dass du das auch nochmal sagst. Man muss sich ja als Patient nicht für einen Weg entscheiden, irgendwie entweder Naturheilkunde oder Schulmedizin. Oft geht es, kann man es auch Hand in Hand zusammen machen. Ne?
Ja, für mich auf jeden Fall der beste Weg, wenn es Hand in Hand geht.
Genau. Ja. Okay. Ja, Steffi, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, worüber wir noch nicht gesprochen haben vom Thema her?
Nee, also ich möchte einfach nur mal sagen, so in der Ausbildung, in der Pflanzenheilkunde, ich weiß nicht, kannst du vielleicht besser sagen, weil du ja auch in der Ausbildung drinne warst, ich möchte einfach eine solide Ausbildung bieten, damit jeder halbwegs sicher sein kann, was er da mit den Heilpflanzen veranstalten kann, wofür er sie hernehmen kann, wo die Grenzen sind und was er damit angehen kann. Ich denke, das versuche ich in der Ausbildung rüberzubringen. Ich möchte sie ziemlich praxisnah halten. Und jetzt habe ich einen Faden verloren. Jetzt muss ich nochmal kurz nachdenken. Ah, jetzt hat. Und was mir auch ganz, ganz wichtig ist, ich möchte die Sichtweise auf die Pflanzen ändern. Ich habe am Anfang mal kurz angerissen, meine Sichtweise auf die Pflanzen hat sich geändert mit Fortschreiten meines Interessens und des Grabens in der Materie. Und für mich sind Pflanzen jetzt nicht nur grüne Dinge oder bunte Dinge, die am Wegrand stehen, sondern es sind für mich Lebewesen, es sind für mich Charaktere. Jede Pflanze hat ihr besonderes Wesen. Ja. Ganz blödes Beispiel, der Salbei. Der wird ja zum Beispiel in der Frauenheilkunde bei Schwitzattacken gerne eingesetzt. Und das Wesen, die Lebenswirklichkeit des Salbeis dreht sich einfach um Feuchtigkeit und Hitze. Ja, der wächst da, wo es knacke heiß ist, wo es wochenlang nicht regnet. Dann regnet es und dann saugt er das Wasser extrem schnell in seine dicken Blätter und speichert das da und kann dann wieder wochenlang ohne Regen auskommen. Also das ist dem Salbei sein täglich Brot. Und wenn ich diese Dinge über eine Pflanze weiß, dann fällt es mir natürlich sehr leicht, das bei einer Frau ins Gedächtnis zu rufen, wenn die vor mir sitzt und sagt, meine Güte, ich schwitze so oft nachts, ich muss dreimal aufstehen und mich komplett umziehen, weil ich so extrem feucht bin. Mhm. Ja? Und darum geht es mir, die Sichtweise auf eine Pflanze zu ändern und die Pflanzen als eigenes Wesen zu sehen, um dann auch später besser entscheiden zu können, welche von den 5 krampflösenden Pflanzen passt denn jetzt am besten zu meiner Patientin.
Ja, super spannend auch die Sichtweise darauf. Sina, wenn es dein Internet gerade zulässt, hast du Lust kurz zu erzählen, wie du die Ausbildung so wahrgenommen hast, was du daraus mitnehmen konntest für die Praxis?
Ja, gerne. Ich habe sehr viel mitnehmen können. Ich hatte davor, also ich habe mich ja schon immer selber schon sehr viel mit Heilpflanzen beschäftigt gehabt und im Prinzip von klein auf mir Bücher angelegt mit was können die Kräuter, was ist dies, was ist jenes, und fand es dann ganz schön auch mal gerade diese Sichtweise, wie du es gerade angesprochen hattest, was steckt hinter der Pflanze, was ist das Wesen der Pflanze oder zum Beispiel ein Gänseblümchen, das immer wieder aufsteht, das ist mir direkt im Gedächtnis geblieben, weil man das dann einfach so miteinander kombiniert und die Pflanzen ganz anders wahrnehmen kann. Und durch die Ausbildung habe ich ja auch die Spagyrik noch mal viel besser kennengelernt. Die hatte ich davor nur so ein bisschen angerissen und konnte da sehr, sehr viel für die Praxis mitnehmen und arbeite auch bis heute liebend gern damit. Also ist wirklich eins meiner Lieblingsthemen zum Behandeln und Therapieren. Und ja, also ich kann die Ausbildung auf jeden Fall sehr empfehlen. Mir hat es total Spaß gemacht und ja.
Schön. Ja, und jetzt haben wir heiß gemacht auf die Ausbildung. Wo findet man die Ausbildung denn, Steffi?
Die findet man bei der Isolde Richter Heilpraktikerschule unter dem Begriff Pflanzenheilkunde. Und da steht eben auch als Überschrift zum Beispiel Phytotherapie, mehr Pflanzenheilkunde mehr als reine Phytotherapie. Und um dieses Mehr, da geht es uns besonders. Das ist eine Ausbildung mit, glaube ich, 24 Abenden oder morgens, je nachdem, wie die Uhrzeiten gelegt werden bei der Ausbildung. Es gibt ein ausführliches Skript, also ein Skript mit ausführlichen Pflanzenbeschreibungen. Und die geht los normalerweise immer so Ende November und geht dann bis Ende Mai.
Und einmal in der Woche. Digitale Ausbildung, ne? Online-Webinare sind das.
Es geht online über Online-Seminare. Und Ausbildung wird aufgezeichnet, also jedes Seminar wird aufgezeichnet und ist dann auch ein halbes Jahr im eigenen E-Learning-Bereich einsehbar und kann da auch immer wieder nachgearbeitet und nachgeguckt werden. Das Ganze endet mit einer Hausarbeit und einem Multiple-Choice-Test. Und wer das alles besteht, der kriegt dann zum Abschluss auch noch ein schönes Zertifikat von der Schule.
Und die Ausbildung, ist die nur offen für Heilpraktiker und Therapeutinnen oder ist das auch was für Laien?
Ja, die ist offen für alle. Wobei es da schon ja extrem viel mit Fachbegriffen geht. Also es ist schwierig für einen Laien, aber machbar. Ich hatte schon einige Laien. Und was eben ein Laie noch wissen muss, er darf da nicht empfehlen, er darf das für den Hausgebrauch anwenden.
Okay, gut. Und neben der Dozententätigkeit bist du ja auch Heilpraktikerin in der Praxis. Vielleicht möchtest du auch noch mal da erzählen, wo man dich findet, wenn jemand jetzt Lust hat, mal zu dir als Patient zu kommen. Wie kann man dich da finden, kontaktieren, Webseite, Ort und so weiter?
Also, ich bin im Bayerischen Wald zu Hause und meine Praxis ist in Fichtach. Das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Deckendorf. Und ich habe eine Homepage unter www.meura-heilpraktikerin.de. Es gibt in der Praxis allerdings eine Warteliste, weil ich zurzeit extrem ausgebucht bin. Zurzeit eher so traumatherapiemäßig, weil die Zeit mit Corona an vielen nicht so spurlos vorbeigegangen ist. Aber wie gesagt, Frauenheilkunde und Bewegungsapparat, wenn es hinten knackt und vorne beißt, dann stehe ich parat.
Super. Okay, ja, wir verlinken auf jeden Fall deine Webseite und auch den Kurs in unseren Shownotes. Dann können alle Hörer da auch direkt den Link finden und zu den gewissen Seiten gelangen. Super.
Cool, danke.
Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, Steffi. Wir freuen uns total. Also es ist echt schön, so von deiner Expertise zu lernen. Und wir wissen, du bist ja einfach echt erfahren auf dem Gebiet und kennst dich super gut aus. Und wir können allen Kollegen und Kolleginnen raten, die sich für die Phytotherapie interessieren, mal in deine Kurse reinzuschnuppern.
Ja, vielen Dank für das Kompliment. Und ich erzähle einfach gerne, weil es mir wirklich am Herzen liegt. Und ich freue mich über jeden, dem ich helfen kann, dass er die Pflanzen eben besser in seine Praxis integrieren kann.
Okay, ja dann bis bald. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.